Damit nochmal hallo und herzlich willkommen zum Mixtape hier auf Radio Frei. Mein Name ist Reinhard und an meiner Seite ist wie gewohnt Alec. Hallo Alec.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Reinhard. Und wir starten mit dem Mixtape, eure Lieblingssendung hier bei Radio Frei. Und wir sind wie immer gut gelaunt und heute mal gut vorbereitet, denn wir wollen heute eine Ausgabe unserer Sendereihe Erfurter Gesichter präsentieren und haben uns dazu einen tollen Gast eingeladen. Und den wollen wir erstmal begrüßen. Also an unserer Seite heute Frank.
Guten Morgen. Ja, Frank Hillmann von Green Hill. Wir spielen am 22.11. in der Zentralheizung, um gleich mal ein bisschen Werbung zu machen, mit Buckwheats und ohne Eva. Und wir freuen uns darauf. Und ich möchte ein bisschen Hintergrundinfos zu unserer Band geben heute.
Ich merke schon, ne? Also wir müssen sagen, wir weisen natürlich gerne darauf hin, auf die Veranstaltung werden wir auch nochmal machen. Und du bist da schon wie so eine Maschine. Darüber werden wir heute auch reden, die nächsten zwei Stunden. Das gehört auch immer mit dazu zum Geschäft, dass du bist an, wenn es drauf ankommt. Ne? Also du bist gewohnt, jetzt bist du die öffentliche Figur, der Sänger von Green Hill, kann man sagen.
So ist es, ja. Reinhard, wir kennen uns ja schon ein bisschen. Also du weißt, dass es nicht so ist, aber ich wollte es gleich mal loswerden. Nicht, dass dann einer sagt, du hast vergessen, das anzusagen, dass wir da spielen.
Wir wollen ja die Erfurter Gesichter auch nutzen, diese Sendereihe, um eben ein bisschen aus der Historie zu erzählen, wie sich die Club- und Musikkultur in Erfurt entwickelt hat. Und da war eben für uns der Aufhänger, ich habe das Plakat gesehen, das ihr spielt. Und da kam dann die Idee auf, weil ihr beide euch ja auch kennt, zu sagen, wir laden dich mal ein und sprechen einfach mal so ein bisschen, wie hat sich die Musiklandschaft entwickelt in Erfurt und drüber hinaus dann natürlich auch, wie sind die Verbindungen zwischen den Bands, und das Ganze kumuliert dann eben mit dem Konzert am 27.
Am 22.
Entschuldigung, nochmal.
Am
22.11.
Wir werden es noch ein paar Mal sagen.
Genau, in der Zentralheize. Und bis dahin wollen wir schauen, wo kommt ihr her, wo kommt die Band her, wie habt ihr euch gegründet, gefunden und wie ging die Geschichte in den 90ern weiter und wie landen wir dann heute im Heute und Hier?
Und wir spielen den Ball gleich mal unseren Gast zurück, weil darum geht es auch in der Reihe Erfurter Gesichter, denn nichts entsteht im luftleeren Raum, im Vakuum, auch ihr seid beeinflusst von anderen Bands. Und Frank, du kannst jetzt mal, weil du jetzt schon das Zepter in die Hand genommen hast, kannst du gern mal die nächste Band aus Dänemark für uns ankündigen?
Ja, also die Idee dahinter war, was ist eigentlich aus diesem Stil geworden und wie wurde der weiterverarbeitet?
Dieser Stil Noise Pop, musst du erklären.
Noise Pop, genau, also was ja in den 80ern entstanden ist. Und da ist mir eingefallen, nehmen wir mal die Ravenettes mit Recharge in Revolt von 2011 und lassen da mal einfach reinhören.
We'll be right back.
Musik von einer dänischen Band, den Ravenettes, mit dem Titel Recharge and Revolt, ausgesucht von unserem Gast hier beim Mixtape, nämlich Frank Hillmann, Sänger von Green Hill. Und das Schöne ist, dass wir im Radio ja immer Musikbeispiele bringen können, wie dieses. Es geht um Einflüsse auch, die euch beeinflusst haben, die dich beeinflusst haben, um verschiedene Genres. Zur Erinnerung, Alec, wir kennen es ja noch, dass wenn wir in Plattenladen gegangen sind, oft nur Soul, Rock, Pop, und das waren dann die Subgenres. Aber es gibt ja viele Subgenres, und hier haben wir gerade den Begriff des Noise Pop gehört, also lärmender Pop, lärmende populäre Musik. Und vielleicht kann man hier nochmal so ein bisschen einordnen, was das eigentlich meint, weil das ist trotzdem so ein bisschen melancholisch, ein bisschen sphärisch, gehört zum Indie-Rock, aber sag du am besten selbst.
Ja, also dieser Begriff wurde kreiert in den 80er Jahren. Die entscheidende Band damals war Jesus and Mary Chain, die das so ein bisschen, sag ich mal, etabliert haben mit ihrem Opener Upside Down in 1985. Die Einflüsse liegen aber eigentlich schon in den 60er Jahren. Da wird immer wieder Velvet Underground als entscheidend und prägender Einfluss von vielen Bands genannt, weil die damals eben halt auch schon mit einer lärmenden Geige und sag ich mal, einen sehr zurückhaltenden Gesang, der was einen Kontrast dann darstellt. Es ist ein sehr poppiger Gesang, und dazu gibt es dann aber eben halt relativ brachiale Instrumentierung dann eben halt dazu. Und das war so ein bisschen das, was in den 80ern dann wieder aufgeblüht ist mit diesem Einfluss. Und She's a Mary Chain war dann so mit die erste Band, die dann so sag mal, diesen Begriff geprägt haben.
Und da die Zwischenfrage, wo hast du diese Band das erste Mal gehört? Also als Kind der DDR hat man ja wahrscheinlich nicht Zugang zu Plattenläden oder Radio wahrscheinlich. Wie bist du dran gekommen, oder hat dich das dann sozusagen so beeinflusst, beeindruckt?
Dazu muss ich sagen, ich habe bis 1985 tatsächlich eher so Elektropop gehört, ja, Neue Deutsche Welle, also alles, was man so in den Charts da immer eben halt so gehört hat.
Du warst jung und naiv, muss
ich
man sagen.
Ich war jung und naiv, und eines Abends war ich unterwegs in der Radiolandschaft und bin auf HR3 gestoßen, Hessischer Rundfunk 3, und die Sendung hieß Der Ball ist rund. Und Klaus Walter war der Moderator dieser Sendung, also und dort kamen zwei Songs, die ich nicht kannte und die mein musikalisches Leben auf den Kopf gestellt haben. Das war einmal Velvet Underground mit Nico als Sängerin, die ich bis heute verehre. Und das zweite war Jesus and Mary Chain mit Upside Down, die Single, die sie damals rausgebracht haben. Und ich war, sag mal, von dem Zeitpunkt an auf einer ganz anderen Spur unterwegs und wollte mehr von diesem Stuff eben halt irgendwie haben.
Du warst ein sehr junger Mensch, es ist interessant, dass unsere Sendung Mixtape heißt. Hast du dann auch mitgeschnitten, so klassisch, wie wir alle so Ende der 80er Jahre auf Musikkassette, und hattest dann die Bands dann das erste Mal verfügbar?
Ich habe von da an nur noch diese Sendung und noch so zwei, drei andere Sendungen. Das andere war noch Musik für junge Leute, beziehungsweise No Wave hieß die dann. Da war Paul Baskerville, hieß der, oder hat sich so genannt, ich weiß nicht mehr, ob es sein richtiger Name war. Der hat ähnliche Sachen auf NDR 2 gemacht damals. Aber das war sozusagen, sagen wir, das Fenster zur Musikwelt nach außen. Radio war ein entscheidendes Medium damals.
Das können wir ja nochmal so einordnen. Wir bleiben auch so gedanklich in der Zeit. Das ist ja ganz spannend. Also wir können ja mal auch transparent machen. Du bist Ende 60er geboren, wir beide, Alec und ich, Ende der 70er Jahre. Wir sind aber alle drei mehr oder weniger in den 80er Jahren sozialisiert, du schon ab Mitte 80er, wie er vielleicht Ende 80er, frühe 90er dann. Mhm. Das Radio hat noch eine ganz andere Rolle gespielt. Wir müssen es den Jüngeren vielleicht einfach so ein bisschen erklären. Das ist immer so die Fußnote, die immer mit dazugehört, auch hier im Mixtape. Und wir können ja mal sagen, wenn wir noch in dieser DDR-Zeit bleiben, war dir damals schon bewusst, oder hast du je überlegt, du warst wahrscheinlich noch Schüler ganz am Anfang, ob du mal selber Musik machen wirst, geschweige denn, dass du sogar Sänger einer Band wirst?
Absolut nicht. Also ich war total sagen wir, musikfanatisch, was der Konsum von Musik anging, aber dass ich selber mal Musik machen werde, stand für mich zu der Zeit überhaupt nicht zur Debatte. Also Mathe-Physiklehrer war eher so das, was mir vorgeschrieben wurde, dass ich werden soll. Und die Wende hat natürlich dann, sag ich mal, die Würfel neu fallen lassen. Also da gab es dann nochmal einen anderen Aspekt, den man dann auch noch betrachten muss.
Und was jetzt so die, wenn du sagst, du warst Musikfanat, und ich denke ja so, oder in meiner Vorstellung zu DDR-Zeiten hat man wenig, das Fenster war relativ schmal geöffnet. Man hat wenig von außen bekommen, aber es ist ja was durchgedrungen offenkundig. Das heißt, du hast ja die Frequenz gefunden, wo die Musik lief. Aber wie war es jetzt hier in der Stadt? Also gab es irgendwie Clubs oder hat sich dann sozusagen, haben sich Einzelne zusammengefunden, wo man gemerkt hat, da funkt es, weil wir haben die ähnlichen Interessen und wir hören jetzt nicht die Pudis oder die Beatles oder die Stones?
Das hat sich entwickelt tatsächlich, also ich würde so sagen, ab 85 dann aufwärts bis Ende der 80er Jahre hat sich sehr viel auch hier getan, auch was jetzt so, sagen wir mal, Alternative Bands angeht. Erfurt selber ein bisschen weniger, würde ich sagen, da war Schleimkeim als Punkband vielleicht so, sag ich mal, eine Hausnummer, aber wenn man jetzt so mal DT64 betrachtet, die damals als Radiosender dann eben halt auch alternative Bands.
Genau, ab 1986 waren sie voll. Kam 1964, ab 64 haben sie angefangen zu senden, genau, aber war auch ein wichtiges Sprachrohr auf
jeden Fall. Und dann kamen Sandu und Die Art und Skeptiker und Division und viele, sag ich mal, Alternative DDR-Bands sozusagen, die dann auch ihre, sag ich mal, Fußnote dann hinterlassen haben, was abseits von Pudis, Karat und Sternmeißen eben halt so stattfand.
Wir wandern mal weiter durch die Zeit und hören dann gleich einen weiteren musikalischen Einfluss, denn dann wird es ja entscheidend, nämlich die Gründung der Band Green Hill, die in 3 Wochen eine einmalige Reunion hat. Deswegen sprechen wir heute, weisen wir am Ende nochmal drauf hin. In der Zentralheizung werdet ihr auftreten als Headliner, aber der Anfangspunkt ist eben genau im Jahr 1990 zu suchen. Da, bevor wir den nächsten Titel hören, vielleicht die Frage, wie du die friedliche Revolution im Mauerfall erlebt hast, weil damals, und davor hat es mir immer gekraut als junger Mensch, stand ja der Lebenslauf immer schon fest, unter anderem Armee. Nationale Volksarmee, NVA. Da bist du noch gezogen worden sogar.
Ich bin 88 so als einer der letzten Kandidaten noch so gezogen worden. Reiko, mein Gitarrist auch, und wir haben uns eben halt genau auch dort kennengelernt. Reiko ist mit langen Haaren und seiner Akustikklampe eben halt den Kasernenhof hochmarschiert und ich fand das eben halt ziemlich ambitioniert und cool. Und
ging das durch?
Er hatte also, dann einen Tag später kurze Haare, aber ansonsten ging das durch.
Okay. Die Gitarre blieb aber.
Die Haare waren ab. Ja. Und Reiko hat dann eben halt damals schon gesagt, wir müssen irgendwie zusammen Musik machen und irgendwas starten. Genau, aber das war so mal Kurzgeschichte jetzt.
Also insofern hat, wenn man so möchte, dann die NVA doch was Gutes gehabt, weil da ein Anfangspunkt liegt. Jetzt hören wir erstmal einen weiteren Song. Du hast eben schon die Band erwähnt, Velvet's Underground, für 60er Jahre auch sehr progressiv und sehr experimentell, Mut zum Neuen. Und es gibt dieses berühmte Album, da sagt man das mit der Banane drauf. Genau. Das hat Andy Warhol gestaltet, das Cover. Und Nico Eiken singt damit, eine ganz prägnante Stimme, hast du auch gesagt im Vorgespräch, auch eine Sängerin, die dich auch geprägt hat. Ne?
Absolut, also auch, sag ich mal, dieses Deutsch-Englisch, das war so irgendwo für meine Ohren mega charmant, also dass sie gar nicht irgendwie vertuschen wollte, dass sie jetzt aus Deutschland kommt, sondern dass sie eben halt dann ganz bewusst eben halt auch diesen deutschen Akzent mit reingebracht hat, fand ich super.
Ist auch immer noch eins der großen Alben, heißt einfach von Velvet Underground, das mit der Banane. Und du hast jetzt einen Titel rausgesucht, All Tomorrow's Parties.
Den haben wir auch selber mal ganz am Anfang so nachgespielt. Einfach, weil ich sie lieb habe.
Behind the door. Yesterday's gone. To all tomorrow's parties. And what will she do with Thursday's rags when Monday comes around? Turn once more to Sunday's cloud and cry behind the door.
Manch ältere Menschen, um Gottes Willen, das will ich nicht zu verallgemeinern, würden jetzt vielleicht sagen, mein Gott, das ist aber mir zu schrammelig. Aber genau das ist die Idee dieser Band gewesen. Das war nämlich The Velvet Underground vom gleichnamigen Album, Debütalbum aus den 60er Jahren, das mit der gelben Banane drauf von Andy Warhol gestaltet. Und der Song hieß All Tomorrow's Parties. Ein Song, den sich unser Gast heute beim Mixtape mit Reinhard und Elek, unser Gast Frank Hillmann, Sänger von Green Hill, ausgesucht hat. Und das ist auch ein Song, den eben Green Hill auch gecovert hat. Und wir sind gedanklich bei einer Zeitreise, die begann irgendwann im Jahr 1985, 86. Wir haben da gerade gehört, da gab es dann Musik, die Frank im Radio bei HR3 gehört hat, die ihn beeinflusst hat. Und jetzt sind wir im Jahr 1990 angekommen bei der Gründung von Green Hill.
Ja, und Frank, du hast schon erzählt, dein Gitarrist Reiko und du, ihr wart bei der Armee und Reiko hat gesagt, wir müssen, wir wollen, wir dürfen. Und dann stand er eines Tages bei dir vor der Tür und ich kann mir das wirklich ganz interessant vorstellen, was das für wilde Zeiten waren. Also wie die Stadt hier ausgesehen hat, das finde ich ganz interessant und kann mir auch vorstellen, was das natürlich dann für eine Aufbruchstimmung war, zu sagen, alles, was vorher gegolten hat, ist erstmal gestrichen. Und jetzt kommt die große Freiheit, was machen wir damit? Und das ist wahrscheinlich dann, was du eben erzählt hast mit dem Punk, genau das Thema, ja, wir machen einfach mal.
Ja.
und gucken mal, was bei rauskommt. Ja. Und so stelle ich mir die Bandgründung wahrscheinlich auch vor und ihr seid dann zu sechst am Schluss gewesen?
Wir waren ganz am Anfang zu sechst. Ja. Ja, okay. Ganz am Anfang waren wir zu sechst. In unterschiedlichen Formationen dann noch, so was Bass-Schlagzeug anging. Bis 94 waren wir zu sechst.
Und das hat sich dann, ihr habt euch die Leute gesucht oder die haben euch gefunden oder es gab Connections zu anderen Bands oder
wie? Also wie gesagt, Reiko stand eines Tages dann vor der Tür. Der Gedanke kam schon damals bei der Armee. Er hat dann gesagt, lass uns doch eine Band gründen. Oftmals ist es ja so, dass man dann sagt, ja gut, okay, man redet viel. Und nein, Reiko ist ein Typ, der redet nicht nur, der macht dann eben halt auch und stand dann eben halt kurz nachdem wir entlassen wurden bei mir vor der Tür und hat gesagt, so, hey, Alter, wir wollten noch eine Band gründen, also lass mal tun jetzt. Ja. Und dann haben wir uns eben halt Leute, Interessenten eben halt gesucht. Also Reiko kannte ein, zwei Leute. Ich habe meinen Bruder ins Boot geholt, der ein guter Gitarrist zu der Zeit eben halt war und auch noch ist. Und ja, und dann haben wir eben halt so nach und nach Green Hill aufgebaut und konnten eben halt dann mit den ersten Coverversionen starten. Das war so für die Bandfindung eigentlich so gedacht. Das war, weil man muss immer bedenken, wenn sechs Leute zusammen was machen, dann gibt es sechs Wahrnehmungen von dem, was Musik ausmacht und da erstmal, sag ich mal, für sich einen Stil zu finden. Ich kann jetzt natürlich nur einen super subjektiven Einblick in die Geschichte von Green Hill geben, weil es meine Version der Geschichte ist und würdest du jetzt die anderen fünf noch fragen, würden die ihre Geschichte erzählen und ich bin aber nur mal hier und erzähle so jetzt ein bisschen meinen Blickwinkel und das muss man natürlich erstmal übereinbekommen, dass man sagt, man fängt an zu spielen, man will aber auch alle Interessen so ein bisschen auch vereinen und wie macht man das am besten? Indem man sich eben halt auf bestimmte Musik erstmal einigt, die man sozusagen gemeinsam gut findet und das haben wir eben halt gemacht und haben gesagt, okay, dann lasst uns doch einfach mal erstmal beginnen, indem wir ein paar Sachen nachspielen und dann finden wir darüber dann eben halt so ein bisschen unseren eigenen Stil und das ist eben halt Anfang der 90er Jahre, also 1990 so genau passiert.
Ihr wart alle Anfang 20 etwa, das muss man auch Leuten erklären, das war alles vor dem Internet, also vor den Möglichkeiten, sich auszutauschen, Zugang zur Musik, also irgendwie selber Musik zu produzieren, war alles keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und vielleicht kann man nochmal, wenn du dich noch erinnern kannst, so ein bisschen überlegen, wie damals so die einzelnen Schritte waren. Du hast gesagt, der erste Schritt erstmal, sich als Gruppe zu finden und zu überlegen, was wollen wir eigentlich für eine Art von Musik machen. Dann ganz banal gefragt, zweiter Schritt, haben wir die Instrumente. Wir haben rausgehört, Reiko hatte ja schon ein Instrument, die anderen vermutlich hatten auch schon ihre Instrumente mitgebracht.
Ja. Ich konnte meine Stimme ja auch mitbringen, also für mich war das relativ einfach, aber ja, mein Bruder, wie gesagt, war damals schon Gitarrist, Reiko hatte schon zu DDR-Zeiten in einer Band gespielt, die haben sogar eine Einstufung, das ist auch noch eine eigene Geschichte.
Wie so eine Fahrerlaubnis für Autos gab es auch, einen Führerschein für Bands.
Absolut, ja. Man musste sozusagen, damit man vor Publikum spielen durfte, erstmal so eine Einstufung machen.
Bandcasting in der DDR.
Sozusagen, ja. Also, okay. Und das hatte Reiko, also es waren Leute schon, die Musikerfahrungen mitgebracht haben und B eben halt entsprechende Instrumente auch mitgebracht haben. Also insofern konnten wir da relativ schnell ein Set zusammenstellen. Aber es war eben halt auch noch der Vermona-Verstärker und noch kein Marshall oder so. Also das hat sich dann eben halt erst so nach und nach entwickelt, genau.
Und da natürlich die spannende Frage, Bandname und Proberaum. Wie kam der Bandname zustande?
Mhm. Da gibt's, sag ich mal, sehr viele Geschichten dazu. Die eine Geschichte ist wahrscheinlich so die wahrste. Wir saßen damals, Café Iris war damals so ein Café in Erfurt, wo man eben halt sitzen konnte und eben halt auch mal nachdenken konnte und einen trinken konnte. Und da haben wir Grüne Wiese getrunken, tatsächlich. Und Grüne Wiese war so ein Gemix aus Orangensaft und so. Und ja, und da wir auch beide Benny Hill-Fans waren, kam das irgendwie so zum nach dem dritten, vierten Getränk dann eben halt so ein bisschen, dass man, also wir haben uns ganz bewusst dahingesetzt und haben gesagt, wir müssen uns mal einen Namen ausdenken. Und das ist dann eben halt so in diesem, an diesem Tag dann so ein bisschen entstanden. Wiesenhügel spielte vielleicht auch noch eine Rolle, weil Reiko da eben halt auf dem Wiesenhügel zu der Zeit wohnte.
Muss man sagen, okay, ach deswegen, okay. Aber das Café Iris war nicht am Wiesenhügel.
Nee, das Café Iris war mitten in der Stadt, das war am Juri Gagarin Ring, genau.
Aber es ist ja interessant, ne? Green Hill, da wart ihr sozusagen schon, da war es internationaler eigentlich schon gesetzt, ne? Dass ihr Englisch singt. Ne? Das war vielleicht auch eine Debatte, ob Deutsch oder Englisch, aber ihr hattet wahrscheinlich all die britischen Vorbilder, waren es ja, dass ihr von vornherein Englisch singen wolltet.
Genau, also letztendlich muss ich sagen, als Sänger hat man natürlich dann auch so ein bisschen den Daumen drauf, sag ich mal, in welcher Sprache man singt. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, in deutscher Sprache zu singen, und deswegen, weil alles, was ich im Kopf und im Ohr hatte, war eher englischsprachig, und wie soll ich das, sage ich mal, dann diesen Gap sofort dann ins Deutsche bekommen? Also das wäre nicht möglich gewesen.
Und der Proberaum?
Der Proberaum war vielfältig. Also in Abrisshäusern, zum Beispiel im Neuerbe, haben wir mal, ganz am Anfang waren wir in Wandersleben, weil Reiko zu der Zeit dort seinen Proberaum noch hatte. Und dann wollten wir aber irgendwie nach Erfurt, und ganz, sag ich mal, bis 91 oder 92, weiß ich nicht mehr ganz genau, haben wir dann auf dem Petersberg dann unseren Proberaum gefunden, in diesem Saal, der damals noch existierte.
Und da muss man ja sagen, Proberaum schön, die Akustik schon mal ganz gut, aber was stand denn da an Technik drin? Da wird ja jetzt nicht unbedingt das 64-Spuren-Pult drin gestanden haben. Also Proberaum war wirklich nur ein Raum, wo man eben sich zusammengefunden hat und erstmal gespielt hat.
Absolut.
Bis man seine Ruhe hatte.
Genau, also einfach das Zeug hingestellt, jeder sein Verstärker, Schlagzeug, so probt man, glaube ich, bis heute auch. Also ich weiß es nicht, vielleicht proben heute auch Leute anders, dass sie gleich ein Mischpult mit dabei haben und das mitschneiden. Aber wir waren damals eben halt nur mit den Verstärkern.
War auch ein bisschen Denkfehler, Proberaum ist ja nicht gleich Aufnahmestudio.
Richtig, richtig, genau. Gewesen, ja. Ganz einfach ein Proberaum. Das können die eigenen vier Wände sein, wenn es die Nachbarn zulassen. Ja.
Und seid ihr dann auch aufs Lingl-Gelände irgendwann umgezogen?
Auf welches Gelände
bitte? Lingl, oben beim Stadion?
Nee.
Wir waren Paul Schäfer,
die Bäckerei da oben.
Nein,
bei Elmi, ich weiß keinen Sinn, da war, ja. Bei Elmi-Gelände war immer so ein Hotspot. Proberäume.
Okay. Das muss nach unserer Zeit gewesen sein.
Ja, das
sein,
war dann also, wahrscheinlich schon Richtung Ende 90.
Wir hatten guten Kontakt damals zum Kulturhaus auf dem Petersberg, und denen waren wir auch mega dankbar. Wir haben so einen Deal gemacht, dass wir dann gesagt haben, wir spielen immer mal für Umme dann eben halt da ein Konzert und dafür dürfen wir eben halt diesen Saal nutzen als Proberaum. Da durften wir dann einmal oder zweimal die Woche dann eben halt dort rein, und das da waren wir denen mega dankbar. Ja.
Und jetzt kommen wir ja zu weiter. Ich habe ja schon das Stichwort Aufnahmestudio. Das ist ja echt wahrscheinlich eher weiter hinten dann im Plan gewesen. Weil ich kann mir vorstellen, neben dem Proberaum erstmal die Songs finden, die kreieren, ist ja, da muss man die ja irgendwie auch mal ausprobieren vor einem Publikum. Mhm. Kommt wahrscheinlich erstmal noch als Schritt vorher. Wo kann man 1990, 91 überhaupt auftreten, wo man sagen kann, Mensch, hier können uns auch ein paar Menschen noch zuhören.
Mhm. Also den allerersten Auftritt, kann ich mich dran erinnern, war vorm Stasi-Gebäude. Das war 1990. Da hatten wir gerade so 4, 5 Songs eben halt gecovert oder nachgespielt oder wie man auch immer will. Und dann wurden wir eben halt gefragt, ob wir da eben halt dann vor dem Stasi-Gebäude, das war so
also in der Andreasstraße, also in die heutige Gedenkstraße,
genau. Okay, ja. Das war so im Rahmen einer Veranstaltung, wo es darum ging, was mit den Akten passiert und so weiter und so fort. Und wir haben da so ein bisschen die musikalische Rahmenbegleitung gemacht. Wir hatten sehr früh einen Fürsprecher in der Erfurter Kulturszene. Das war der Brettschneider.
Klaus-Dieter Brettschneider, genau, der später Stubble Bee aufgemacht hat und genau. Damals Mitinhaber vom Museumskeller war oder
und
Betreiber.
Der hat uns lange, lange Zeit promotet, begleitet, und sind wir auch, also das ist ein Mensch, der in unserem musikalischen Leben eine große Rolle gespielt hat, weil er einfach uns viele Sachen ermöglicht hat. Und dort haben wir im Museumskeller auch unseren ersten bezahlten Auftritt dann irgendwann bekommen, und dem können wir nur danken.
Und im Zentrum habt ihr dann gespielt irgendwie mal?
Im Zentrum haben wir, nein, da haben wir nicht gespielt.
Okay, das war später. Das ist dann schon die zweite Welle sozusagen.
Ja. Ja. Aber man kann nochmal sagen, um nochmal gedanklich bei der Andreasstraße und diesem ersten ganz, ganz kleinen Gig zu bleiben, da habt ihr auch, hast du jetzt im Vorfeld gezeigt, die ersten Bandfotos auch gemacht, ganz frühe Bilder, die wir jetzt natürlich leider jetzt nicht ins Mikro halten können, das macht jetzt wenig Sinn, aber das spielte ja schon auch eine Rolle, ne? Dass man Bandfotos macht, dass man Flyer macht und so. Vielleicht kannst du auch ein bisschen was dazu sagen, weil heute ist ja klar, werden viele auf Insta irgendwie ihre Auftritte bekannt geben. Das gab es aber ja alles nicht 1990.
Das ist richtig, da können wir nachher dann in der zweiten Stunde gerne dann auch nochmal drauf zurückgreifen, weil das ist ja so, wo wir dann vergleichen wollen, wie läuft sowas heute? Kann es so eine Band wie Green Hill überhaupt noch geben, oder wie müsste das heute überhaupt vonstatten gehen? Damals war es eben halt, ich sage mal, der entscheidende Unterschied war, ja, man hat ja auch selber Marketing betrieben, man hat seine Plakate irgendwo hingehangen, meistens noch wild plakatiert irgendwie, ne, weil...
Das war damals noch möglich, es gab keine Regelung, muss man sagen.
Genau, ja? Keine Regelung, also hast du die anderen Plakate überklebt, die dann kurz vorher erst hingehangen wurden.
Die von Anna 77 war einfach überklebt und hat dann die Green Hill.
Nein. Auf jeden Fall, aber der große entscheidende Unterschied war eben halt, es stand stand nicht am nächsten Tag dann irgendwie, ich bin der Klaus Müller, 42 Jahre Elektroingenieur, stand dann nicht auf dem Plakat und ich finde eure Musik gut oder ich finde sie scheiße. Dieses Feedback hatte man nicht. Also man hatte nicht die Rückkopplung, man hat einfach gemacht, hat die Entscheidung getroffen, hat gesagt, so stellen wir uns das vor, dass es sein muss und das Feedback gab es eben halt nicht. Ne? Also vielleicht in einzelnen Fällen, aber letztendlich hast du einfach ins Blaue hinein geraten, ob das jetzt in irgendeiner Form cool ist oder nicht.
Wir kommen gleich zum nächsten Song und das passt nämlich auch ganz gut, weil gerade am Anfang, du hast es eben schon angedeutet, Stichwort euer Setup, ihr habt ja noch nicht so viele eigene Songs gehabt, ihr habt viel gecovert auch in der Anfangszeit.
Ganz am Anfang, um wie gesagt die Band erstmal so zu finden, um diese sechs Geschmäcker sozusagen auch in Einklang zu bringen und um einfach erstmal ein Gefühl füreinander zu entwickeln, damit man eben dann auch die Songs dann so spielen kann, die dann eigene Kreationen dann eben halt sind und das haben wir eben halt so in dem ersten halben Jahr, würde ich mal sagen, so über diese Form entwickelt.
Genau. Du hast weitere Musik mitgebracht, übrigens ist ja auch die Geschichte von Green Hill, ist auch die Geschichte einer Mediengeschichte, also vieles, also eurer drei Alben, die ja komplett erschienen sind, sind mindestens auf CD erschienen. Ich weiß nicht, gibt es auch Platten von euch?
Als LP kamen die nie raus, nein.
Auf jeden Fall hast du heute wahnsinnig viele CDs mitgebracht, auch von Bands, die ihr gecovert habt. Das kann man auch schon mal sagen. In drei Wochen spielt ihr ja in der Zentralheizer am Samstag, den 22. November. Und den Song, den wir jetzt hören, den werdet ihr dann auch covern.
Die Band werden wir.
Dann musst du jetzt erstmal was zur Band sagen. Es ist eine britische Band, House of Love. Ja. Hast du wahrscheinlich damals auch bei HR3 entdeckt?
House of Love habe ich tatsächlich auch auf HR3 entdeckt. Es gibt ein Label, was, sage ich mal, neben 4AD und eben halt diesen Noise Pop sehr verbunden war, das war Creation. Ich glaube, die bekannteste Band, die auf Creation erschienen ist, ist Oasis. Und Creation wurde aber schon in den 80er Jahren eben halt gegründet und da sind sehr viele Bands, Jesus, Mary Jane, House of Love und noch viele andere, My Bloody Valentine, die sind alle auf Creation eben halt gesigned worden und ja, wir hören jetzt House of Love, der Song heißt Love in a Car und wir werden einen Titel auf Wunsch eben halt dann auch am 22.11. eines Einzelnen, genau, am 22.11. dann eben halt auch spielen, ja.
We'll be right back.
Love in a Car von House of Love, einer britischen Band, die auch der noch junge Frank Hillmann in den 80ern im Radio in der DDR gehört hat. Und Frank Hillmann ist heute zu Gast bei mir und Alec im Mixtape. Wir reden nicht nur über die guten alten Zeiten, sondern wir reden natürlich über Green Hill, die Band, die es, um das schon mal so zu umkreisen, von 1990 bis 99 in dieser Stammbesetzung gab und die eine Reunion 2010 hatte vor 15 Jahren und jetzt wieder eine in 3 Wochen in der Zentrale. Heißt der Frank, lacht schon, warum lachst du? Habe ich das falsch gesagt?
Nein, absolut, absolut.
Ich versuche hier das Wichtigste zusammenzufassen.
Es klingt ja nur ein bisschen wahnsinnig, ne? Dass man so einmal 10 Jahre später für ein paar Gigs was macht und dann 15 Jahre später nochmal. Also es klingt schräg, wenn man es hört.
Aber du kannst jetzt ja entspannt drauf zurückblicken, da werden wir am Ende auch drauf kommen, weil damals wart ihr mitten im positiven Wahnsinn, würde ich es mal beschreiben, die Jahre von 1990 bis 94, da sind wir gerade hängen geblieben und du hast schon erzählt von euren ersten öffentlichen Auftritten, also ganz am Anfang eine ganz kleine Nummer vorm damaligen Stasi-Gefängnis noch, heute ist die Gedenkstätte Andreasstraße, dann im Museumskeller und dann wurde es ja immer ein bisschen mehr und das kann man vielleicht auch dann erzählen, also wie es dann weiterging, also weitere Auftritte, es gab damals ein Festival, da war auch Radio Frei mit beteiligt, das Szene-Festival, also nicht wie die Musikszene geschrieben, sondern wie die Szene, die Beißerchen, die wir im Mund haben. Und da sind ja, und da kann man so ganz gut sehen, so den Spiegel der Zeit auch, was für Bands angesagt waren, weil ihr seid zusammen aufgetreten mit Anger 77, mit Schleimkeim, mit Mandata, Staatenlos, viele Bands kennt man heute gar nicht mehr. Aber das wäre vielleicht jetzt auch nochmal eine allgemeinere Frage, wie ihr die anderen Bands alle wahrgenommen habt, weil Anger 77 ist für mich immer sowas wie der Zwillingsbruder, nicht musikalisch, aber was die Bandgeschichte angeht, zum gleichen Zeitpunkt entstanden und ihr seid immer so ein bisschen im Gleichschritt gegangen, hatte ich das Gefühl.
Also ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich meine, Anger haben sogar schon so ein bisschen eher begonnen Musik zu machen, aber das weiß ich jetzt nicht mehr zu 100%. Auf jeden Fall, ja, es gab unwahrscheinlich viele Bands, die eben halt nach dem Mauerfall sofort irgendwo wie Pilze aus dem Boden geschossen sind und viele waren eben halt schon Musiker davor, viele haben sich einfach nur neu gefunden und haben gesagt, endlich können wir machen, was wir gerne machen möchten, ne? Und andere haben sich eben halt wirklich so wie wir dann eben halt erst 90 gefunden und dann eben halt Bands gegründet. Ich habe die Musiklandschaft als sehr, sehr positiv wahrgenommen, weil es eben nicht nur eben Rock und Blues und ein bisschen Punk irgendwie gab, sondern weil dadurch eben halt auch neue Aspekte von Musik entstanden sind, auch hier in Erfurt und Thüringen.
Ja. Das ist für mich ein interessanter Aspekt. Du hast vorhin gesagt, ja, es gab da eine zweite Generation an, sagen wir mal so, Indie-Bands, was jetzt wahrscheinlich für mein Alter dann relevant war oder interessant war, aber dieser Pool der Kreativen und das scheint ja doch in Erfurt irgendwo inne gewohnt zu haben. Also gut, jetzt unser berühmtester musikalischer Mitbürger ist klar, Clouseau, ja. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen der bekannteste von allen, aber wenn man auch auf die eigene Historie blickt, merkt man schon, dass da doch eine große Dynamik geherrscht hat. Und für mich das Interessante jetzt, das kommt ja so ein bisschen eben, wie du es beschrieben hast, aus der DDR, aus der Erneuerung, ja, dem Aufbruch. Und die Musiker, die waren ja vorher schon da, nur haben sie jetzt andere Möglichkeiten gehabt. Und das finde ich eben so spannend, dass sich das eben auch über die verschiedenen Genres dann auch verteilt hat.
Absolut.
Das war ja nicht nur in Anführungszeichen Punk, sondern eben alles Weitere dann auch. Und das stelle ich mir vor, das ist bestimmt eine spannende Zeit.
Es war absolut spannend und es war eben halt dadurch, dass ja noch die neue Gesellschaft sozusagen nicht installiert war, ein absoluter Freiraum. Also den konnte man so auf von 1990 bis 92 würde ich sagen, war im Prinzip alles möglich. Also wir haben, wie gesagt, in Abrisshäusern geprobt, weil die einfach leer standen und wir haben uns da eben halt hingestellt und haben gesagt, hier ist cool, haben wir Platz, können wir was machen. Also viele, viele Partys, die organisiert worden waren, eben halt irgendwo, wo gerade Platz war und man hat einfach gemacht und hat nicht Fragen gestellt, dürfen wir das jetzt und welches Formular müssen wir unterschreiben, sondern man hat einfach was getan und in der Regel war es auch so, dass keiner eingeschritten ist und hat die Leute da an diesem Unterfangen irgendwo gehindert. Also es war eine sehr, sehr freie Zeit.
Alles war möglich. In dieser Zeit ist ja übrigens auch, passt ganz gut, das gleiche Jahr. Dieses Jahr ist ja 1990 auch Radio Frei entstanden und die Wege kreuzen ja auch mal wieder, wenn wir auch gleich nochmal drüber sprechen, spätestens beim Szene-Festival. Und gleichzeitig bei Radio Frei ist man dann allerdings eingeschritten, wurde dann auch eine Sendung gestürmt. Das ist aber eine andere Geschichte. Wie hat man denn generell die Musik, um mal ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, weil ihr hattet dann irgendwann ja Kontakt auch zu westdeutschen Labels, aber wie hat man noch in dieser Frühphase, also einmal ihr selber so gen Westen auf die westdeutsche Musiklandschaft geschaut und wie wurdet ihr wahrgenommen? Weil ich habe so eine Erinnerung, Alec, vielleicht auch, dass man damals noch sehr in Labels gedacht hat. Das ist so, das sind die ostdeutsche Bands, also ganz andere Band, die Prinzen, ne? Das ist hier natürlich jetzt eine ganz andere Art von Musik, aber das war damals immer noch so ein Ding, die kommen aus Ostdeutschland, so würde man heute nicht mehr denken, aber wie hast du damals die Entwicklung in Ost und West musikalisch wahrgenommen?
Ich habe das eigentlich so wahrgenommen, dass das zu der Zeit interessanterweise gar nicht so die Rolle gespielt hat. Also ich habe irgendwie so, ich glaube, da war eher so diese Euphorie stärker vorhanden, als es dann vielleicht ein paar Jahre später der Fall war. Also dort war es wirklich so, jetzt sind wir irgendwie so, sagen wir mal, die Mauer da los und jetzt können wir irgendwo so gemeinsam jetzt was gemeinsam aufziehen. Also ich glaube, wir waren aber in einer Erfurter Bubble. Also ich muss sagen, Erfurt ist nicht Seattle und
und wäre auch ein schöner Name für ein Album gewesen, aber ihr wart ja englischsprachig.
Und wir waren in, und das ist Fluch und Segen zugleich. Also Segen insofern, als dass wir wirklich unabhängig von diesen Einflüssen, die ihr da gerade versucht habt zu beschreiben, unser Ding machen konnten. Und auf der anderen Seite natürlich, dass wir, sage ich mal, uns schon irgendwo kümmern mussten, eben halt an auch, wenn wir das irgendwo dann auch ans größere Publikum bringen wollen, da eben halt auch Gedanken zu machen müssen, wie können wir das machen? Und da sind wir eben halt irgendwann auf die Idee gekommen, zu sagen, wir produzieren unsere eigene CD. Wir haben im Amt für pastorale Medien ein Studio also aufgetrieben.
Kirche quasi?
Kirche, genau. Die hatten ein sehr kleines, aber feines Studio damals gehabt. Ich weiß nicht, von wem wir den Tipp bekommen haben. Reinhard, du hast damals schon mal gefragt. Ich kann es dir nicht sagen. Es wusste auch keiner mehr von uns, wer uns das die Information gegeben hat, dass es dieses Studio gibt.
Und die hatten unter dem Kirchendach oder was hatten die dann
Studio? Die hatten ein Studio, also richtig unterm Dach, ein richtig geiles, fein ausgestattetes Studio. Vielleicht gab es das sogar schon, sag ich mal, vor der Wende. Das
haben
weiß
sie vielleicht
ich nicht.
Bachmusik aufgenommen oder so?
Das kann sein. Ja, also Chöre und sowas, genau. Und das war super. Und dann haben wir uns Tommy Pfeiler von der damaligen Band Blitz, ein Profimusiker, der dann auch später,
DDR-Bands, ja.
Genau, der hat gesagt, ich produziere euch. Und dann sind wir da in dieses Studio rein und haben da eben halt dann unsere erste eigene CD aufgenommen, die da Charme hieß. Carsten Weizmann hat unser Cover gemacht.
Auch ein Künstler, wir werden jetzt viele Namen nennen, dem wir auch verbunden sind, der hier für uns auch schon viele Sachen gemacht hat, zum 20. Geburtstag von Radio Freiheit.
Urgestein mittlerweile als Künstler hier in Erfurt. Genau, und dann haben wir da eben halt auf eigene Kosten eben halt diese CD produziert, haben unsere Eltern angepumpt, haben sozusagen das Geld zusammengetragen.
Ja,
das ganze
mal Summen, das muss ja eh einordnen.
15.000, kann ich dir sagen.
Heute wäre es ein Schnäppchen, oder? 7.500 Euro?
Ja, wir haben 1.000 Tonträger gepresst und 15.000 so mit Covergestaltung, allen drum und dran hat es insgesamt dann so gekostet.
Ach, damals viel Geld, muss man sagen.
Ich würde selbst sagen, für Anfang 20-Jährige 15.000 Mark finde ich jetzt auch...
Das 15 Monatsgehälter?
Gewaltig.
Das war schon, aber wie gesagt, wir haben unsere Eltern angepumpt, haben uns da Darlehens geholt und haben gesagt, wir zahlen euch das zurück, wir werden ja jetzt Popstars. Also.
Aber ich meine, das ist eine spannende Frage. Wir hatten das im Vorgespräch schon so im Sinne von, war das dann die Idee, dass man dann irgendwann dahin möchte, berühmt zu werden und Geld zu verdienen und von der Musik zu leben? Am Anfang wahrscheinlich ja nicht, natürlich.
Wer das nicht am Anfang schon will, ich glaube, der...
Okay.
Der sollte was anderes machen. Ja, also wir haben Reiko und ich, wir haben beide unser Studium geschmissen und wir haben gesagt, wir wollen jetzt also schon mit der Musik zumindest Geld verdienen können.
Mhm. Und das muss ich ja sagen, da wart ihr ja wirklich schon, wenn man das jetzt so als Wettlauf sieht mit den anderen Bands, schon relativ weit vorne. Ihr wart in der Pole Position, also erste eigene CD, das hat damals
jeder
vorweisen
können. Das haben
wir aber entschieden.
Also das diese Entscheidung kam ja nicht von außen, sondern wir haben ja gesagt, wir nehmen jetzt das Geld in die Hand. Ich glaube, das Was wirklich da war, war eben halt eine absolute eigene Überzeugung von dem, was wir da gerade tun. Und ich glaube, das war so ein bisschen dieser Antrieb, warum wir uns solche Dinge dann eben halt einfach auch getraut haben.
Das muss man ja auch nochmal sagen, ne, für die jüngeren Menschen, die zuhören, wir haben ja viele unter 20-Jährige, die gerade vielleicht zuhören, dass es natürlich Streamingdienste und sowas nicht gab. Es war natürlich auch die Frage neben der Produktion, das wäre ja auch die nächste Anschlussfrage, das schon der Vertrieb. Ne, das haben damals vor allen Dingen eben Plattenfirmen gemacht. Ihr habt jetzt selber die CD produziert. Und das war so der Klassiker, mit dieser CD, wenn ihr einen Auftritt hattet, hat ihr dann so einen Verkaufsstand und habt die unter die Leute gebracht?
Es ging gar nicht so sehr um den Verkauf, sondern wir der eigentliche Hintergrundgedanke, diese CD zu produzieren, war auch damit ein Plattenlabel zu ködern. Also wir haben gesagt, mit einer Kassette, mit einer Musikkassette könnte man das auch machen, aber wir gehen davon aus, dass eben halt die Plattenfirmen eher Musikkassetten eben halt zugespielt bekommen und vielleicht eine eigene CD nicht. Und wir haben eben halt gesagt, okay, diese CD bringt uns vielleicht dann auch den gewünschten Plattenvertrag, um dann eben halt weitere CDs aufzunehmen. Und das hat interessanterweise dann auch erstmal so geklappt.
Das hebt uns dann auf, die Frage. Ja. Also das wäre jetzt, also es hat geklappt, das können wir schon mal als Teasing machen, wenn wir darüber reden, die Zeit dann bei einem relativ großen Plattenlabel. Also das war so der erste Schritt. Und das kann man nochmal sagen, da habt ihr auch gemerkt, dass da irgendwie so ein Aufmerksamkeitsschub gab, also mit der CD, dass ihr dann noch bekannter wurdet und häufiger gebucht wurdet in lokalen Clubs.
Also wir die CD selber hat uns zumindest erstmal, sag ich mal, wir hatten viele, viele Freunde oder beziehungsweise Partner, die uns begleitet haben. Es gab in Erfurt verschiedene Plattenläden. Die eine war die Loge und Laszlo, der leider nicht mehr lebt, das war der Chef damals von der Loge. Und der hat zum Beispiel die CD genommen und an verschiedene Leute, die eben halt bei ihm ein- und ausgingen, dann eben halt denen in die Hand gedrückt. Die Susanne Milde, die hatte damals einen Plattenladen auf der Krämerbrücke, die hat das gemacht. Und der Louis, ich kenne ihn leider nur unter dem Namen, Carsten Rau, glaube ich, hieß er, der hatte eben halt in der Augustinerstraße einen Plattenladen, die Schallmauer, und der hat das auch gemacht. Also über diese drei Plattenläden, die es damals zu der Zeit in Erfurt gab, Woodstock kam, glaube ich, ein bisschen später, bin ich mir jetzt nicht so sicher, über die haben wir eben halt, und die das Plattenlabel, was uns dann wirklich auch gesigned hat, hat wirklich von zwei verschiedenen Stellen eben halt die CD zugespielt bekommen, also von diesen beiden Plattenläden, und haben sich wahrscheinlich daraufhin gedacht, die müssen wir uns mal angucken. Da scheint ja irgendwie was Interessantes dran zu sein. Und also das war so der Weg.
Super spannend, weil das ist ja wirklich so Grassroot-mäßig. Das ist der Unterschied zu heute, ja, wo heute jeder mit ein bisschen Verstand, technisch bewandt, irgendwie schon Musik machen kann und das online stellt und dann guckt, dass er mit vielen kleinen Auftritten irgendwo berühmter wird. Dann war das zu der Zeit sicherlich noch ein bisschen was anderes oder ähnlich gelagert so. Mhm. Aber sehr spannend, dass das halt noch über physische Musik ging. Und das, ja, also ich glaube, das ist schon spannend, dass also auch für die Labels, wenn man so nimmt, das ist ja dann schon eine Institution aus den alten Bundesländern, so muss man es ja sagen, die dann versucht haben, irgendwo vielleicht doch was Frisches, Neues zu finden.
Jetzt hören wir übrigens gleich mal einen Song, dann werden wir endlich mal über das Label, wir haben es noch nicht genannt, das ist ja, wird es ja spannend machen, welches Label, ja, heute gibt es übrigens nicht mehr so viele Musiklabels, damals gab es noch viele kleinere. Machen wir nochmal den Zwischenschritt, weil das war ja auch nicht schlecht. Es gab damals eine Schallplatte, wo lokale Bands vereinigt waren. Da gab es dann ein Festival dazu, Szene 91, also was 1991 auf dem Petersberg stattgefunden hat. Ein gewisser Daniel Persch muss sich da drum gekümmert haben, hörte ich, dass es eben diese Platte gab mit Bands. Auf dieser Platte wart ihr ja auch drauf.
Genau, mit dem Song auch, den wir gleich hören werden. Wir haben ihn dann natürlich nochmal auf der ersten CD, die wir selber produziert haben, dann auch nochmal aufgenommen. Also ist es eine andere Aufnahme als die auf der Szene 91. Aber es ist der gleiche Song. Ja. Waiting in Vain heißt der, und den können wir ja gerne mal reinhören.
Sometimes she tries to smile, but her eyes have lost their shine. Young life is 7-12, I am propelled by 12 flat feet, and we're controlled by the hand of a fool. My life somewhere there remain, waiting in vain. Thank you. changing your manner, loved him most. But her soul has been changed to a memory now, and that's alright, cause he ran the old knobby tree at 60 miles an hour, and didn't survive.
Den Song allein heute schon zweimal gehört, Waiting in Vain von Green Hill.
Ich bin noch nicht ins Oeuvre eingestiegen von Green Hill, insofern ist es für mich alles Premiere und spannend und neu, aber es gibt euch ja mittlerweile offiziell auch offensichtlich auch bei den verschiedenen Streaming-Diensten. Da werde ich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen reinhören. Und ja, für mich, wenn man jetzt mal auf meine Musikbiografie guckt, ich war zu der Zeit, ja, also gut, Anfang der 90er, eher so NDR 2 noch unterwegs. Und was danach kam, war eher so Hip-Hop und Grunge. Und da war Noise-Pop für mich kein Thema. Insofern für mich heute hochspannend.
Es sei dir verziehen.
Danke, danke. Aber für mich, deswegen ist für mich hochspannend, einerseits musikalisch, andererseits, und das finde ich ja das Spannende heute auch in dem Gespräch zu sagen, ja. Nochmal den Blick zurückzuwagen, wie sich es musikalisch in Erfurt entwickelt hat und dann auch den, natürlich den Kreis zu schließen und zu sagen, ihr spielt dann auch mit Buckwheats und ohne Eva. Also Buckwheats ja eher noch auch eine Erfurter Band, aber auch aus der Zeit oder vielleicht sogar die zweite Generation eher.
Ich glaube, diese waren dann später.
Das war später dann.
Genau. Und ohne Eva,
ist dann eher was Neues.
Ja, genau. Das alles gebündelt, kann man nochmal sagen, in drei Wochen der Zentralhals, wir werden am Ende nochmal genau eingehen, in Erfurt, am Samstag, 22. November, also da tretet ihr dann auf. Wir sind ja gedanklich jetzt noch in der wirklichen Frühphase eben. Das war euer Debütalbum, also der Song ist auf eurem Debütalbum drauf. Charme, selbst produziertes Album für 15.000 D-Mark damals noch. Ja. Und du hast eben schon gesagt, das war wie so ein Köder für potenzielle Plattenfirmen. Man muss damals sagen, die Plattenfirma-Landschaft war noch eine ganz andere, wesentlich breiter gestreut. Viele kleine Labels, selbst die großen Labels haben sich kleine Unterlabels gegönnt, weil man wollte alle wollten auf den Indie-Markt, ne, korrigieren mich, weil du steckst da mehr drin. Absolut, aber viele wollten sozusagen den neuen heißen Scheiß, nicht unbedingt aus Seattle, manchmal auch aus Erfurt sich holen. Und das hat geklappt, hast du eben schon gesagt. Und zwar reden wir von einer Plattenfirma, ich glaube, die ist heute in Sony mit aufgegangen. Damals EMI.
Elektrola.
Genau, Elektrola.
Ja. Da, wo die Beatles auch waren.
Da, wo die Beatles auch waren. Und da gab es auch eine deutsche Dependance, die saß in Köln. Und da gab es noch eine Unterdependance, die war dann für kleinere Bands zuständig, nämlich die EMI Harvest.
Genau, ja.
Und die saß in Berlin. Und die muss euch über diese CD-Charme mit entdeckt haben, beziehungsweise es wurde ihnen zugeflüstert. Wie war das? Also wie kam der Kontakt dann zustande? Hat dann bei dir jemand auf dem Festnetztelefon angerufen? E-Mails gab es ja auch noch nicht. Also
ganz klassisch, wie man es sich tatsächlich so aus irgendwelchen Filmen oder so dann eben halt abguckt, die waren einfach bei uns auf dem Konzert. Also die haben sich gesagt, dann gucken wir uns die Jungs und Mädels mal live an und schauen mal, was die so da machen, und waren dann eben halt positiv angetan und haben uns dann unmittelbar darauf angesprochen, ob wir uns eben halt da eine Zusammenarbeit vorstellen können.
Ich hoffe, dass ihr erst nach dem Konzert erfahren habt, dass sie da waren, weil vor dem Konzert
wir haben das tatsächlich erst danach erfahren.
Na gut, weil sonst wären wir ja tierisch aufgeregt gewesen, wenn wir im Vorspielen dann.
Nee, wir wussten das tatsächlich nicht. Die haben das auch nicht in irgendeiner Form angekündigt oder irgendwas. Die waren einfach da und haben uns dann nach dem Konzert darauf angesprochen, dass sie eben halt da ein gewisses Interesse hätten. Ja.
Und da habt ihr wahrscheinlich euch angeschaut und gedacht, Mensch, das gibt's doch nicht. Und dann habt ihr dann
die Sektkorken dann. Oder die Kronkorken.
Und dann seid ihr zu einem ersten Gespräch nach Berlin gefahren wahrscheinlich.
Ja, dann kommt ja erstmal so das Büro,